Vor knapp 5 Jahren, am 15.08.2015, war für mich ein sehr wichtiger Tag in meinem Leben. An diesem Tag habe ich geheiratet, meine Frau Ina. In der Kirche in Wieck, die könnte man, wenn man jetzt auf diesen kleinen Hügel raufgeht, sogar sehen. Kirchturm. In Wieck, tolle Kirche, kann man super heiraten, kann ich sehr empfehlen. Wenn Ina mich damals gefragt hätte, was sie nicht getan hat, aber wenn sie es getan hätte, warum heiratest du gerade mich? Hätte ich völlig wahrheitsgemäß Folgendes gesagt. Ich hätte gesagt, Ina, einfach weil du schön bist, weil du clever bist, weil du witzig bist, unkompliziert und weil du die Mutter von echt süßen Babys bist. Gut, das wusste ich damals nicht, aber das ist auch schön. Das wäre völlig wahrheitsgemäß und richtig gewesen, aber es hätte natürlich nur so halb gestimmt. Weil wenn es denn so ist, dass ich sie heirate oder geheiratet habe, weil sie schön, witzig, clever und so weiter ist, dann muss man ja fairerweise sagen, es gibt ja auch andere Menschen, die unter Umständen vielleicht sogar noch schöner sind. Unwahrscheinlich, aber möglich. Oder noch cleverer, noch witziger, noch unkomplizierter wäre ja möglich. Das wäre also so halb wahr. Aber es wäre aus einem anderen Grund falsch, diese Antwort zu geben. Also schön, witzig, clever, unkompliziert. Denn wenn ich das sage, dass das der Grund ist, warum ich sie geheiratet habe, dann wird sie sagen, es darf niemals jemand, der schöner, witziger, cleverer, unkomplizierter ist, in das Leben eines Mannes treten. Denn dann könnte er ja beschließen, hey, es gibt eine noch schönere, cleverere, witzigere, unkompliziertere Frau als mich. Und sie könnte den Fehler machen, diese Dinge, die ich ihr genannt habe, für die Ursache zu halten, warum ich sie geheiratet habe. Das ist sehr gefährlich, weil sie an diesen Dingen festhalten würde und alles dafür tun würde, dass sie das niemals ändert. Deshalb gibt es nur eine richtige Antwort auf diese Frage, warum heiratest du eigentlich mich? Und die Antwort lautet, weil ich dich liebe. Weil du bist, Punkt. Der Bibeltext, den wir gehört haben gerade eben, aus dem 5. Buch Mose, der ist im Grunde eine Verdichtung der gesamten Botschaft, die eigentlich auf jeder Seite der Bibel uns entgegenspricht. Die Botschaft lautet, wir fangen ganz vorne an, Gott schafft diese Welt und er schafft sich Menschen als ein Gegenüber. Und er macht den Menschen das größte Geschenk, was man ihm machen kann, Freiheit. Diese große Würde, dass der Mensch frei ist. Ein Gegenüber für Gott. Keine Püppchen, keine Marionetten, nein. Menschen, Personen, Geschöpfe mit dem eigenen Willen, die sich verhalten können, die Ja und Nein sagen können. Und der Mensch nutzt diese Freiheit leider etwas ungünstig. Er lässt sich einreden, dass Gott gar nicht so gut ist. Und er glaubt dieser Einredung, dieser Lüge. Und er fängt an zu misstrauen und hat ein Bild von Gott, das sich langsam so eindunkelt, einfinstert. Und dieses Misstrauen führt dazu, dass der Mensch sagt, ach, weißt du Gott, ich glaube, ich bin ohne dich besser dran. Und so gibt es diesen tiefen Riss ganz am Beginn der Zeit. Die Bibel erzählt davon und ringt irgendwie nach Worten, versucht das zu beschreiben, was da passiert, was eigentlich unbeschreiblich ist, dass der Mensch sich löst von dem, der ihn geschaffen hat. Gott, der ihm das Leben eingehaucht hat, der ihn als Gegenüber, als Freund, als Partner geschaffen hat. Und der Mensch trennt sich von Gott. Es gibt diesen tiefen, tiefen Riss, den wir bis heute spüren. Alles Fragen noch Gott, alle unklaren Antworten, alles Finstere, was wir über Gott denken, alle Unterstellungen, alles Misstrauen. Am Ende aller Atheismus und Unglaube, alle Anfechtung sind Ausdruck davon. Und was macht Gott? Er fängt mit einzelnen Personen ganz im Kleinen neu an. Mit diesem verrückten Noah, der ein Boot baut, mitten auf dem Festland, trocken, kein Wasser in Sicht. Alle denken, Noah, alles klar. Gott hat einen Plan mit ihm und beruft ihn. Ihr könnt das nachlesen im ganz ersten Buch der Bibel, ersten Buch Mose. Oder Abraham, uralter Kerl, gleich so uralte Frau. Und Gott sagt, ihr sollt nochmal Eltern werden. Und die denken, okay, schauen wir mal. Und es klappt. Isaac wird geboren, ihr Sohn, den man dem Alter nicht mehr erwartet hätte. Isaac bekommt einen Sohn, der heißt Jakob. Jakob wird doch Israel genannt. Gott erwählt sich ein Volk. Er fängt mit Einzelnen an, es werden immer mehr. Und er schickt diesen Mose in Ägypten los und sagt, du sollst mein Volk in die Freiheit führen. Ein kleines Volk unterdrückt am Rand eines Großreiches, ausgebeutet, schreien um Hilfe. Und Gott hört sie. Und er sagt, ihr sollt mein Volk sein. Ihr sollt mir heilig sein. Heilig heißt, ihr sollt zu mir gehören. Mein Eigentum. Wir sollen ganz eng verbunden sein. Und warum erwählt Gott diese einzelnen Personen und dieses Volk, weil es so groß ist und so bedeutend und so vorbildlich, glaubensvoll? Nein. Die ganz simple Antwort, die im Predigttext steht, lautet, weil der Herr euch liebt. Deshalb habe ich euch erwählt, sagt Gott, weil ich euch liebe. Punkt. Nicht, weil ihr groß, wert, bedeutend. Nein, weil ich euch liebe. Und die Bibel ist voll davon, dass Gott sein Volk liebt. Das Volk der Juden. Dass es einen ganz zentralen Platz in seinem Herzen hat. Und warum das so ist, das wissen wir am Ende nicht. Es bleibt Gottes Geheimnis. Warum räumt er Menschen, kleinen, zerbrechlichen Wesen, die oft so falsch von ihm denken, ihm misstrauen, ihm was unterstellen, warum räumt er ihnen so einen zentralen Platz in seinem Herzen ein? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die Ursache dafür nicht in diesen Menschen liegt, sondern in Gott selbst. Es ist Gottes Liebe. Sie können sich also nichts darauf einbilden, zu sagen, oh, wir sind erwählt, wir müssen aber ziemlich doll sein, dass Gott uns erwählt. Nein, Gott erwählt sie einfach aus Liebe, aus Großzügigkeit, weil er sich nach ihnen sehnt. Weil ich euch liebe, heißt es im Text. Und Liebe ist im Grunde das Wort vermutlich, was am allerbesten und am ehesten beschreibt, wie Gott ist. Liebe. Wir entdecken es im Text. Dort heißt es, denen, die Gott lieben, wird Gott noch bis zur tausendsten Generation, das sind also so Pi mal Daumen 40.000 Jahre, treu sein. Er wird zu ihnen stehen, er wird sie behüten und beschützen bis zur tausendsten Generation. Und denen, die ihn verachten, die ihn hassen, da ist es nur die konkrete Person, die das tut. Und nicht tausend Generationen, die quasi zwangsbestraft werden, kollektiv. Nein, eine Person. Wir sehen ein großes Missverhältnis zwischen Gottes Güte und Gottes Zuwendung, Gottes Barmherzigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Denn auch das ist ja Ausdruck von Liebe, dass Gott den Hass, den Menschen ihm entgegenbringen, die Ablehnung, die Missachtung ernst nimmt. Und sagt, hey, du hast die Freiheit, so von mir zu denken. Ich werde dich nicht zwingen, was anderes von mir zu glauben. Und die Folge davon, wenn man sich trennt von der Quelle, vom Ursprung des Lebens, was ist die Folge davon? Natürlich, dass man stirbt. Und Gott sagt, ich werde dich nicht zwingen, ich werde dir diese Wahl zugestehen. Das ist deine Würde, du hast Freiheit. Gottes Liebe zwingt nicht. Sie zwingt sich nicht auf, sie presst uns nicht ins Schema, sondern sie sagt, ich akzeptiere dein Nein. Aber sobald du auch nur zuckst und Ja sagst, tausend Generationen. Gottes Liebe zwingt nicht, denn Liebe braucht immer Freiheit. Man kann niemanden zwingen, jemanden zu lieben. Ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Und das ist ja das Wunder einer Ehe, dass zwei Menschen sich ganz freiwillig, eben ohne Zwang, aneinander binden und sagen, wir wollen ab jetzt zusammen durchs Leben gehen. Und das Wunder ist ja, dass meine Frau dazu nicht zwingen kann. Das tut sie einfach aus freien Stücken. Das ist das Geschenk, das sie mir macht und das Geschenk, was ich ihr mache. Zwei Menschen, die das tun, weil sie es wollen. Und dieses ganz große Ja zu einem Menschen ist ja auch, sind ja auch tausend kleine Neins. Also zum Beispiel mal Nein zu 3,5 Milliarden anderer Frauen, die ich auch hätte potenziell heiraten können. Gut, die Zahl hinkt, aber ihr wisst, was ich meine. Also viele, viele Neins. Oder das Nein, irgendwie alleine das Leben gehen zu wollen. Das Nein dazu, alleine klarzukommen mit meinem Problem. Das Nein dazu, zuerst an mich zu denken. Also das große Ja für eine Ehe ist ganz viele kleine Neins. Denn Ehe ist immer exklusiv und sehr intensiv. Ich glaube auch, dass es einen Ehepartner reicht. Funktioniert ganz gut, es ist genug Aufgabe für ein ganzes Leben, einen Ehepartner zu haben. Das ist schon kompliziert genug, diese Person wirklich kennenzulernen und ihr gerecht zu werden. Exklusiv und intensiv. Und dann schließen zwei Menschen einen Bund. Ein Ehebund. Und ein Bund, dieses ja doch fast etwas unromantische Wort, ist das, was die Bibel gebraucht, um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zu beschreiben. Sie schließen einen Bund. Sie verbünden sich miteinander. Und das Bild, was immer wieder gebraucht wird durch die ganze Bibel, ist, dass Gott wie ein Liebhaber spricht, wie einer, der eine Frau hat, die er liebt und nach der er sich sehnt, mit der er zusammen sein möchte und deren Aufmerksamkeit erwirbt. Ganz viele von diesen Bildern, also Gott und Mensch, verbünden sich. Und auch das ist exklusiv und intensiv. Auch dieses Ja der Menschen zu Gottes sind tausend Neins. das Nein dazu, ohne Gottes Leben gehen zu wollen, das Nein dazu, die Probleme alleine lösen zu wollen, das Nein dazu, Gott zu misstrauen, ihm zu vertrauen, ihm treu zu sein, deswegen auch das zu tun, was er sagt, weil natürlich, wenn ich jemanden liebe, möchte ich das tun, was ihm Freude macht, was ihm gefällt. Das ist Ausdruck von Liebe. Die Gebote Gottes halten, das, was ihm wichtig ist, das, was er mit mir teilt und sagt, hey, das ist mir wichtig. Darum zu ringen, darauf zu achten. Und so schließen einzelne Leute, der verrückte Noah und der alte Abraham, sie schließen einen Bund mit Gott und Gott mit ihnen. Sie werden Bündnispartner, sie verbünden sich miteinander. Das Volk Israel schließt einen Bund. Abraham, Noah, Jakob, Israel und ihr. Ihr, wie ihr hier sitzt. Dorothee und Bianca, Michael, Matze. Ich kann jetzt alle Namen nennen. Ich kenne nicht alle, aber viele. Max. Gott lädt dich ein. Genauso wie Abraham und Noah und Jakob und Israel wieder alle eingeladen hat, lädt er dich ein, dich mit ihm zu verbünden. Er will sich mit dir verbünden. Und was für sie gilt, für diese ganzen Personen, was für das Volk Gottes gilt, das gilt für dich. Nämlich, dass Gott dich liebt. Und dass er dir diesen besonderen Platz in seinem Herzen einräumt. Wir wissen nicht, warum er es tut. Er tut es einfach. Er hätte, glaube ich, ein leichteres Leben, würde er es nicht tun. Er tut es aber. Und er nimmt es in Kauf, sich so zu mühen, um die Menschen, die er geschaffen hat, die oft so widerborstig sind, aber doch so durch und durch geliebt von ihm. Und so gilt es auch für dich, dass er dich liebt. Und der Beweis seiner Liebe ist eine Person. Es ist Jesus Christus, Jesus aus Nazareth. Gott wird in diesem Mann Mensch. Er kommt auf die Welt und er lebt so, wie wir eigentlich leben müssten, wenn wir so richtig gut leben würden. Und da wir so nicht leben, lebt er so für uns. Und er stirbt dann ein Tod, der eigentlich unser Schicksal wäre. Also die Folge all unserer Verachtung, all unserer falschen Gottesbilder, all unseres Misstrauens, die uns trennen von Gott als der Quelle des Lebens, all diese Folgen, die nimmt Jesus auf sich und sagt, hey, ihr sollt die nicht tragen, ich möchte sie für euch tragen. Gebt sie mir. Lasst sie mich tragen. Ich möchte nicht, dass ihr die Konsequenzen tragen müsst. Das beschreibt ganz tief das Herz und Wesen Gottes, dass er sagt, ich möchte, damit es euch gut geht, lieber, dass es mir schlecht geht. Das ist seine Einladung, das ist sein Angebot, das ist sein Wunsch, dass wir uns verbünden mit diesem Jesus, in dem Gott ein Mensch wird, in dem Gott ein Gesicht bekommt, uns nahe kommt. Warum tut er das? Warum wird Gott Mensch? Warum geht er diesen Weg und all das auf sich? Ihr kennt die Antwort, weil er uns liebt. Nicht, weil wir so großartig wären und so besonders irgendwas. Nein, weil er uns liebt. Die Ursache liegt in Gott selbst, nicht in uns. Okay, schön und gut. Woher weiß ich das denn, dass das so ist? Also mit dem Jesus und dass Gott Mensch wird und dass er all das trägt, was ich irgendwie verbocke und sagt, hey, gib es mir und lass uns verbünden, lass uns Freunde werden, lass dich mit Gott verbünden und versöhnen. Woher wissen wir das? Woher wusste ich vor 5 Jahren, dass Ina mich liebt? Ich wusste es, weil ich mit ihr Zeit verbracht habe, weil ich sie kennengelernt habe, weil ich mich auf sie eingelassen habe, weil wir unser Leben geteilt haben miteinander. Und es ist fantastisch, dass du hier sitzt im Gottesdienst, denn Gottesdienst ist ein wundervoller Ort, Zeit mit Gott zu verbringen, sein Leben zu teilen mit Gott, es zu besingen, es zu beten, es zu hören, dass Gott uns liebt und dass er uns die Hand ausstreckt und dass er sagt, verbünde dich mit mir, vertrau mir, gib mir eine Chance. Ich meine es sehr ernst, sehr, sehr ernst. Also, mein Tipp, mein Rat, mein Wunsch, verbring Zeit mit Gott. Lass dich auf ihn ein. Und letztlich ist das Schönste und vielleicht gar nicht so Schwerste, obwohl es für viele, glaube ich, schwer ist, ist Gebet, mit Gott reden. Denn Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Er verspricht uns, dass er hört, wenn wir mit ihm reden. Dass es ihm nicht egal ist, dass er aufmerksam ist. Und am besten ist, wir machen das gleich jetzt mal und beten miteinander. Und ich möchte gern beten und Gott das sagen, was irgendwie vielleicht wichtig ist als Inhalt dieser Predigt. Und ich möchte danach kurz still sein und dich bitten, euch bitten, vielleicht in dieser Stille in deinem Herzen das Gott zu sagen, was dir Gott wichtig ist. Vielleicht ist es einfach nur Danke. Oder ich weiß es nicht. Oder hey, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Oder lass uns verbünden. Was auch immer dich bewegt, gib Gott eine Antwort. Er hört das, er ist da. Und ich werdet es beten, dann wird es eine Stille geben. Und das ist eure Gelegenheit, in der Stille, in eurem Herzen, das zu sagen, was euch bewegt. Gott, ich danke dir, dass du ganz nah bist, nicht fern, nicht irgendwo dort oben, sondern dass du hinuntergekommen bist in diese Welt, Mensch geworden bist, dich so eingemischt hast in dieses Leben. Und es war nicht leicht und nicht schön, aber es ist so ernst. Du meinst es so ernst, dass du uns suchst, dass du uns ansprichst, ganz persönlich, jeden Einzelnen. Und wir sind heute hier, diesen schönen Sonntag in der Sonne. Und wir hören von deiner Liebe. Wir bitten dich, Herr, hilf uns, dass wir es glauben. Hilf uns, dass unser Herz erreicht. Begegne du uns selbst, sprich du diese Wahrheit, dieses großartige Wunder, diese Schönheit, sprich du es bitte in unser Herz, dass wir dir vertrauen, dass wir uns mit dir verbünden, weil du dich mit uns verbünden willst, weil du unser Freund sein willst. Und wir nennen dir jetzt in der Stille das, was unser Wunsch ist an dich, das, was uns bewegt. Wir sagen es dir und wir danken dir, dass du hörst. Und Jesus, wir danken dir, dass du uns kennst, dass du uns liebst, dass du uns nah bist. Bitte zeig dich uns, klopf du an unser Herz und geh du mit uns in diese Woche und in den Alltag. Amen.